Einen wunderschönen guten Morgen. Alle bei der Keynote gewesen oder gerade erst reingekommen, weil zu Fuß und U-Bahn waren ein paar Issues, habe ich gerade gehört. Ich hoffe, alle sind settled, alle sind entsprechend frohen Mutes und wollen sich ein bisschen mit der PowerShell auseinandersetzen.
Die strömen da gerade noch raus,
ja.
Das ist echt gerade erst ausgegangen.
Ja, okay. Das heißt, wir machen mal noch ein bisschen langsam, kriege ich gerade die Ansage. Mein Name da oben, Rolf Maso, ich beschäftige mich schon ein paar Jährchen mit der PowerShell, als das Ding noch Monad hieß. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht, damals, was man vielleicht nicht so gut sehen kann, da sind ein paar graue Haare, also ich war damals schon mit dabei. Und insofern, ich bin aber noch nicht so lange bei MCS, bei Microsoft Consulting Services. So lange heißt ungefähr 3 Jahre und davor in verschiedenen anderen Systemhäusern, Consulting-Rollen, aktiv mehr oder weniger vor Ort beim Kunden regelmäßigst. Diejenigen, die ganz früh in die Sessions reingeguckt haben, werden leicht festgestellt haben, dass der Name sich geändert hat. Ich habe das dann ein bisschen adaptiert auf das, was ich an Erfahrungen rüberbringen kann. Bei so Notes from the Field Session, da ist ja manchmal, ja, es kommt darauf an, was man selber schon an Background hat. Und der eine sagt, oh toll, ich bin beim Schürfen und grab da einen Nugget nach dem anderen aus. Und der andere sagt, kenne ich schon, oh, ein Nugget. Ist halt Goldschürfen. Ne? Und insofern hoffe ich, dass für ganz viele Leute heute ganz, ganz viele Nuggets dabei sind. Aber auch bei den Nuggets bitte aufpassen, es gibt ganz kleine, es gibt ganz große. Nur ein bisschen die Erwartungshaltung setzen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man dann irgendwann mal das Glitzern in den Augen hat, weil es geklappt hat, kann ich nur von eigener Erfahrung berichten. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, dann wäre mein Vorschlag, Chris, legen wir los, oder? Okay, gut, danke schön. Also, more notes from the field. Klicker. Okay, den rückwärts hat er genommen, den vorwärts will er nicht. Na, Jungs, was habt ihr mir für ein Ding verkauft? Ist ja nur so, dass man das vorher testet. Dann machen wir einfach mal Cursor. Hey, da geht's, aber schau nochmal nach, bitte. Ich möchte euch ein bisschen was erzählen von einem Projekt, wo ich lange Jahre mich darauf vorbereitet habe, Schulbank gedrückt habe und so weiter. Nein, eigentlich bin ich einfach reingeschmissen worden in das Projekt. Du kannst doch PowerShell, mach mal. Und als Senior Consultant hat man so die Gewohnheit, ja, macht man halt. Ne? Ein öffentlicher Kunde, der entsprechend gesagt hat, ich habe da mal eben so ein paar Locations. Ein paar hieß dann eben mehr als 400 Locations. Ein paar Mitarbeiter, 45.000, machen wir ja auf einer Backe. Und und Rechner haben wir auch noch so ein paar, ungefähr 35. Und so ganz aktuell sind die auch nicht. Wir hätten da noch so ein bisschen XP anzubieten und so weiter und so weiter. So nach und nach habe ich ihm dann aus der Nase gezogen, was er denn eigentlich für eine Umgebung hat. Multidomain, wenn wir von Multi reden, sagt der eine, ja, ich habe 2 Domains, das ist ja schon ein Domain. Hier reden wir von 15 aufwärts in der Gott sei Dank nur einem Forest. Und die Root war so ein kleines Projekt vorher, wurde auf 2008 R2 umgestellt. Nachdem wir dann fertig waren mit der ganzen Migration, sollte es und ging es dann auch weiter auf 2012 R2 von der Domain her. Und was der Kunde noch hatte, er hat ein selbstgeschriebenes Provisionierungstool, um seine ganzen User-Accounts, Gruppenmitgliedschaften, die ganzen Verteilerlisten pflegen und solche Scherze. Es ist allerdings wie häufig bei Öffentlichen, dass da kein Stillhalten ist, sondern dass da wirklich viel Bewegung ist. Das heißt, wir haben letztendlich während der Migration immer auf ein, Entschuldigung den Begriff, auf ein bewegliches Ziel geschossen. Kaum hatten wir eine Niederlassung, wo wir sagten, okay, das ist die Gruppe der Leute, die wir heute migrieren wollen, schwupps, weg waren sie. Ja? Und der Rechner war dann auch auf einmal auch weg und so weiter, also spannend. Gott sei Dank hatten sie es geschafft, Exchange schon sehr, sehr stark zu zentralisieren, also wirklich total verdichtet und eine Administration zu haben. Was sie allerdings noch nicht geschafft hatten, auch aufgrund natürlich der Multidomain-Struktur, verdammt viele Domain-Administratoren, die da entsprechend umeinander stiegen. Und die Zahl 250, die sagt euch allen wahrscheinlich, jo, das ist spannend. Ne? Und das kann viel passieren, da hat man auch unterschiedliche Know-how-Level, wie man vielleicht nachvollziehen kann. Und zu guter Letzt natürlich Scripting-Erfahrung, ein bisschen, Aber bei den 250 Leuten, das habe ich gerade gemacht, ne? Also auch da viel. Dann ging es dann ins Project Scoping rein. Was habt ihr eigentlich für Anforderungen? Was wollten ihr eigentlich machen mit der ganzen Geschichte? Ja, klar, einmal alles in die Mitte rein. Kennt man ja, ne? Verdichten, konsolidieren, alles in eine Struktur reinbringen, hört man nicht zum ersten Mal. Ja, natürlich wollen wir so ganz nebenbei noch ein Role-Based, Access Control, Consolidate und Schlag mich tot der Administration machen, also weg mit den ganzen Domain-Administratoren. Auch nichts Ungewöhnliches, wenn man denn mal so das eine oder andere Projekt gemacht hat. Schnittig an der ganzen Geschichte war, von den 400 Standorten, von denen ich vorhin erzählt hatte, da stand an jedem der Standorte stand ein 2003er Domain-Controller aus einer dieser 15 Domains. Und man hatte sich überlegt, ach, machen wir doch RODCs draus, RODCs, die in der zentralen Domäne dann drin sind. Man sagt, okay, 400 RODCs, machen wir, kein Thema. Dann haben wir 8 Beschreibbare übrig gelassen in der ganzen Geschichte. Zentrale Dienste, DHCP, die waren alle noch verteilt. DFS, da wusste der eine oder andere, wie es geschrieben wird. Ich hoffe, hier im Raum DFS, einigermaßen bekannt, oder? Wir reden von DFSN und DFSR und solche Geschichten. Das waren dann schon böhmische Dörfer an der einen oder anderen Stelle. Und Least Impact Migration, das war so ein geflügeltes Wort. So, oh, das darf man aber nirgendwo merken. Und wenn einer umgestellt wird, dann muss da seamless weiterarbeiten können, so die üblichen Business Highflyer Buzzwords. Kein Big Change. Und wenn ihr migriert und da geht irgendwas schief, oh, schnell zurückrudern. Und maximal eine Stunde Unterbrechung und dann muss weitergehen. Na gut, da hätte man sagen können, okay, dann roll on the staff, die experienced sind und mach mal entsprechend voll damit. Das müssen unsere eigenen Leute machen. Okay, da haben wir auch noch so eine kleine Lernkurve, auch noch mit eingebaut in das Projekt. Alles in allem spannend. Mal ein bisschen Feedback aus der Runde. Was meint ihr, wie lange so ein Projekt dann gedauert hätte?
2 Jahre.
2 Jahre. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? 3 Jahre, 1,5. Okay, das war eine der Folien, die ich irgendwann mal gekriegt habe, wo es heißt, du musst deinen Folienvortrag so strukturieren, dass du sagst, nachdem du das Ganze vorgestellt hast, jetzt die Lösung präsentieren. Ja? Genau so stand das da im Original drin. Meine Lösung lautete, mach halt, mach ein bisschen Muschel. Ja? Und demzufolge geht es heute um alle diese Erfahrungen, die wir bei diesem speziellen Projekt gesammelt haben. Natürlich auch der Background, den ich sonst so entsprechend mitbringe. Und fangen wir mal an mit der Client-Migration. Client-Migration, habe ich ja gesagt, es ist XP gewesen. XP ist Service Pack 3, Gott sei Dank, da waren sie schon mal einigermaßen, total gemanagte Clients. Desktop-PCs sind auch entsprechende mobile Geräte mit dabei, die sich ein bisschen bewegen. Noch keine Tablet-PCs, die kamen entsprechend mit dazu. Aber durch diese Business-Anforderungen, wir migrieren und wir sollen möglichst Least Impact machen, kam dann entsprechend raus, ja, im Idealfall haben wir ganz, ganz viele Rechner auf einmal zu migrieren. So über Nacht, ne? Eine Etage, eine Abteilung, ein Gebäude, so die üblichen Migrationsszenarien. Aber auch gleichzeitig die Anforderung, ach und übrigens, den einen Rechner da hinten, den müssen wir auch auf Knopfdruck migrieren können. Also Scale von one to many. Das war dann auch entsprechend mal zu automatisieren. Prohibit User Interaction. Der sollte nicht dazwischen langen können. Wenn er da zufälligerweise davor sitzt, der Enter-Wender, dann Zero Touch. Bloß nicht dazwischen langen, weil ist ja ouch. Ne? Und zusätzlich Monitoring. Wenn man schon so im großen Balk macht, dann möchte man auch wissen, klappt das, wo sieht das entsprechend gut aus, wo klappt es eventuell nicht. Wenn es nicht klappt, bis zu welcher Stelle hat es denn geklappt oder sind wir komplett ins Nirvana gerannt. Also detailliertes Logging. Logging, das auf dem Client passiert, aber auch dann zentral zur Verfügung gestellt wird. Und Error Handling natürlich. Wenn man solche Sachen macht, muss man Error Handling per Definition machen. Wenn man jetzt an so ein Projekt rangeht, kann man da recht locker rangehen und sagen, ja, ich schreibe noch mal ein Skript. Naja, dann schreibe ich mal ein Skript und dann fange ich an und dann fange ich an. Aber der methodische Ansatz, den ich euch vorschlagen möchte, ist ein bisschen anders. Der lautet nämlich, geht das Ganze wie ein Softwareentwicklungsprojekt dran. Seht vor, dass da verschiedene Teilteams oder verschiedene Slots für ein Thema zuständig sind. Dass man sagt, okay, der geht nur in den Client rein, der geht nur in die User-Migration rein, der kümmert sich um die ganze Backend-Infrastruktur. Gebt denen Standards vor, gebt denen Templates vor und seht zu, dass der Code, den ihr schreibt, wiederverwendbar ist. Zentrale Funktionsablage, die entsprechenden Methoden, die da abgelegt werden, dass die reusable sind und solche Scherze. Was wir hier haben, ist eine kleine ich glaube, das haben wir irgendwann mal mit Visio gemacht, eine kleine Visio-Darstellung, was man denn da in so einem Ablauf eines Skriptes für die Client-Migration reinnehmen darf. Klicker, 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 musst du austauschen. Ja, mach mal, Entschuldigung. Also, wir starten das Client-Skript, das wurde mit der Softwareverteilung des Kunden auf den Rechner aufgebracht. Und der Link-Button, ne? Wie üblich. Genau. Ja. Und da geht es dann entsprechend los. Wenn der Create-Log schon nicht klappt, dann meldet sich der Client überhaupt nicht zurück in der Softwareverteilung. Das heißt, da hätten wir schon mal den ersten Issue gehabt. Das nächste, stell sicher, dass die ganzen Dienste da sind. Und jedes Mal, wenn da irgendein Fehler passiert, Bailout. Rausspringen aus der ganzen Geschichte, das Ganze natürlich dokumentieren, Logging und zentral ablegen. Und erst wenn diese ganzen Schritte durchgelaufen sind, durch die Softwareverteilung des Kunden dann in die finalisierte Geschichte reinsteigen. Hier sieht man dann auch solche Geschichten wie Turn off Mouse and Keyboard. Das war ja dann dieses Ziel, dass der...
Du hast keinen DHCP-Server am Laufen.
Natürlich habe ich einen DHCP-Server am Laufen. Wofür brauche ich den? Nein, ich habe natürlich keinen DHCP-Server am Laufen. Ich mache PowerShell. Ja. Ich glaube, ich bin noch nicht mal am Netzwerk. Also, insofern. Skript 1, die ganze Vorbereitung. Ne? Einmal den Pfad vorbereiten, auf dem der Client dann entsprechend in die nächste Schiene einsteigen kann. Hey, der Klicker funktioniert. Dann, Alt, das war die falsche Richtung. Dann das eigentliche Migrationsskript. Hier sieht man einen ganz normalen, prozeduralen Ansatz, wenn das Skript auf dem Client losrennt. Dann muss es erstmal seinen Status ermitteln, wo stehe ich denn gerade in der Migration meines Arbeitsplatzrechners, den ich gerade eben persönlich zu bedienen habe. Das heißt, das erste Skript, von dem ich gerade eben erzählt habe, ruft jetzt ein zweites Skript auf und läuft dann hier durch die ganzen Schleifen durch. Und das alles ist innerhalb eines PowerShell-Skriptes, die ganze Logik. Die Statusinformationen, wo stehe ich denn gerade, werden durch dieses Skript in der Registrie des Arbeitsplatzrechners dann hinterlegt. Und jedes Mal, wenn die Kiste neu startet, guckt er erstmal nach, okay, was ist mein Status? Welchen Ast meiner ganzen entsprechenden Entwicklung muss ich denn jetzt durchlaufen? Und dann, wie vorhin, Einzelschritte. Einzelschritte, die zum Beispiel heißen, sieh zu, dass deine entsprechenden Dateien da sind. Sieh zu, dass deine Dienste, die du brauchst, laufen. Mach ein Re-Ekel von der Maschine mit den neuen Berechtigungen aus der neuen Domäne und dann rausspringen aus der Domäne. Hier seht ihr das erste Mal diesen Loop mit dem Retry. So ein alter XP-Rechner, so gut und wie schön er ist, aber manchmal will der einfach nicht loslassen. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber die sind manchmal recht anhänglich. Und demzufolge muss man ihn mal ein bisschen schubsen und so zwei, dreimal, wenn man ihn geschubst hat und er immer noch nicht will, dann sollte man sich überlegen, ich kümmere mich später um dich und springt erstmal komplett raus. Das heißt, man muss auch entsprechende Deadlines setzen und sagen, wie oft will ich den Retry machen und den im kontrollierten Zustand dann verlassen, die Migration dieser einen Kiste, und es nicht einfach irgendwie passieren lassen. Das Ganze, Logging in die entsprechenden Files oder ins Event-Log und dann raus aus der ganzen Geschichte. Und wenn er aus der Domäne raus ist, unser Cleanup sah dann aus, dass er entsprechend wieder zurück in die alte Domäne reinkommt. Join-Domain, auch da, Retries. Es gibt unterschiedliche Gründe, bei 400 Lokationen könnt ihr euch vorstellen, mal ist die Warnleitung ein bisschen von der Latenz her nicht so die optimale, mal kommt irgendwo noch eine Worklast auf die Leitung mit drauf, dass er also die Kommunikation nicht optimal hinkriegt. Das Gleiche, beim Join-Domain auch, reinprügeln, das aber auch nur bis zum gewissen Level und dann bleiben lassen. Und hinterher der obligatorische Reboot und dann geht es entsprechend los. Und das Ganze ein paar Mal durchlaufen, bis das ja im Zielzustand angekommen ist. Lessons learned. Erstens, der Aufbau, der strukturierte Aufbau, so mit dem Kunden abstimmen. Dieser ganze prozedurale Kleinscheiß, den wir da entsprechend drin haben, sorry for my English, nee, French war das, ne? Dokumentieren, mit dem Kunden durchgehen, dass er das so haben will und entsprechend so auch im Skript ablaufen lassen. Don't assume and check your requirements. Wir haben vorhin gehabt, hier oben zum Beispiel verify services. Dann geht man halt her mit der PowerShell, sieht zu, dass der Dienst, den ich entsprechend brauche, zum Beispiel mein Task-Scheduler, dass der auch wirklich automatisch gestartet ist an allen Rechnern. Selbstverständlich muss ich vorher dafür Sorge tragen, dass mein Skript in dem richtigen Security-Kontext läuft, sonst habe ich ja so oder so schon eine schlechte Startchance. Und dann wenn ich denn die Startdaten hergestellt habe von dem entsprechenden Dienst, dann möchte ich auch sicherstellen, dass der gestartet ist. Und was jetzt hier so salopp in zwei Zeilen steht, ja, ich weiß, PowerShell ist an der Stelle mächtig, klammere ich natürlich in ein Try-Catch hinein und sage, versuch das mal. Und wenn du das nicht schaffst, dann spring raus und sage mir entsprechend im Logging Bescheid, dass da hier irgendwas nicht geklappt hat, weil ich einfach die Grundvoraussetzungen nicht erzeugen konnte, um erfolgreich zu migrieren. Expect the unexpected. Ich hatte das vorhin mit dem Domäne verlassen und Domäne entsprechend hinzufügen. Ein Join Domain Commandlet, wunderbar, ganz toll, aber es funktioniert halt nicht in jeder Umgebung und jeweils und hundertprozentig. Deshalb diese mach zwei, dreimal, stimm das mit dem Kunden ab, wie lange wollen wir das versuchen? Wie lange wollen wir versuchen, den in die Domäne reinzukriegen und eventuell dann zu sagen, okay, den kriegen wir nicht aggressiv rüber. Insofern, auch hier, Domain Join, if Domain Join, New Domain, Log Upload. Das heißt, da ist eine Unterfunktion aufgerufen worden, die wir selber geschrieben haben, eben so ein Try-Catch-Bündel, mit dem wir dann sagen, okay, hier kommt der entsprechende Status zurück, hat geklappt, dann schiebt das Log nach oben, das ist die verkürzte Version, einfach nur zur Simplifizierung. Und ansonsten, schreib ins Log weg. Hier seht ihr das schon das erste Mal, Write to Log. Das ist eine von uns geschaffene Funktion, mit der wir dann sehr, sehr umfangreich die entsprechenden Fehlerstati gezielt zurückschreiben können. Und demzufolge auch der Typ, der mitgegeben wird, Log-Upload, ein bisschen abwarten und dann geht es entsprechend weiter. Die Folien stehen nachher zur Verfügung, das heißt, ihr könnt die entsprechenden Codeschnipsel, die hier drauf sind, dann auch mitnehmen. Ihr werdet allerdings heute hier von mir kein, ich habe die blaue Muschel auf und tippt da entsprechend irgendwas rein, das ist für mich einfach zu viel Zeitverschwendung, wenn ihr mir beim Tippen zuguckt. Deshalb habe ich das alles auf den Folien und kann dann entsprechend fließend darüber gehen. Fragen, wenn zwischendurch Fragen auftauchen, zu dem Code selber, einfach rein. Ich sage dann schon entsprechend, ob das passt jetzt gerade oder ob wir das hinterher beantworten wollen. Okay, soviel zur Client-Migration. Gucken wir mal auf die User-Migration drauf. Ich muss die Flasche Wasser mal zur Seite stellen, sonst puppe ich die gleich noch um. Es gab die Entscheidung, businessgetrieben, den Quest Migration Manager einzusetzen. Ein super Tool, ich liebe das Tool. Nur leider hatten wir Zusatzbedarf, sagen wir es mal so rum. Das heißt, wir haben mit dem Quest-Tool eine Synchronisation der Objekte gemacht. Wenn ihr nochmal zurückdenkt, ein paar Folien vorher war Business Requirement, mach mal den Swap zurück innerhalb von einer Stunde. Das heißt, durch die synchronisierten Objekte haben wir sichergestellt, dass wir nicht mit ADMT ein Objekt da raus und da wieder dann entsprechend rein, sondern dass die zwei Objekte da waren und nur die entsprechenden wichtigen Attribute im letzten Moment dann rübergeschwappt wurden auf das aktive User-Account-Objekt in der neuen Domäne. Das war der eine Ansatz. Für die Fallback-Options wurde also entsprechend gesucht, Sorge getragen. Es konnte super delegiert werden. Im Quest Migration Manager kann man hergehen, ein schönes Bündel schnüren und sagen, hier, das sind deine Migrationsanschritte, das sind deine Migrationsschritte und so weiter. Und zusätzlich kann ich dann nachher, später, die ganzen Ressourcen, ein Exchange-Postfach, ein File-Service, ein XYZ, zentralisiert updaten. Das waren die Gründe, weshalb der Kunde gesagt hat, das möchte ich haben, wenn ich das zentral noch machen kann, bringt mir das den entsprechenden Business-Mehrwert. Absolut nachvollziehbare Begründung. Was aber noch gefehlt hat, ihr seht es hier an dem zweiten Block, ein paar der Attribute aus den User-Objekten wurden ausgeklammert. Ausgeklammert, damit wir dann individuell triggern konnten, was mit den User-Objekten zu welchem Zeitpunkt passieren sollte. Weil wenn die Objekte gleichzeitig da sind und die Passworte auch noch synchronisiert werden, was kann passieren? Man kann sich natürlich mit dem einen Objekt dann schon mal anmelden, ne? Und mit dem anderen leider auch. Also mussten wir irgendwie dafür sorgen, dass das User-Objekt nicht für die Anmeldung benutzt werden konnte, beziehungsweise ab einem gewissen Zeitpunkt, Crossover, Cutover, die Anmeldung ermöglicht wurde. Und wir haben uns ein paar Attribute ausgesucht. Wir haben für die Anmeldungsverhinderung das User Workstation genommen. Wir haben irgendein Fuzzy Dummy Name da reingeschrieben, von dem wir natürlich wussten, wie der heißt, und zugesehen, dass dann bei dem neuen User Account das drin stand. Und sobald wir migriert haben, schwupp, wurde dieser Fuzzy Dummy Name auf dem alten User Account eingetragen. Und schon kann er sich nicht mehr anmelden, kriegt die Fehlermeldung. Dein Admin hat dir verboten, sich hier anzumelden. Ist mit dem Kunden abgestimmt und der sagt, jo, das kann ich meinen Endanwendern zumuten. Andere Attribute, User Principal Name, Home Directory, Profile Path, Script Path. Ich habe von 400 Maschinen erzählt. Diese 400 Maschinen stehen in der Niederlassung des Kunden und übernehmen dann viele, viele Rollen. Zum Beispiel Profile Server, Home Drive Server. Der hat natürlich auch das ganze Login-Skript, was da entsprechend dahinter hängt, was aus 15 Domänen in eine Domäne reinkonsolidiert wurde. Die Home-Pfade und die Profile-Pfade hatten natürlich auch noch uneleganterweise den Servernamen aus der Niederlassung schön absolut im Pfad drin. Und wir wollten das Ganze natürlich dann ver-DFSen, um es mal umgangssprachlich zu formulieren, und mussten zusätzlich für jeden User, in dem Moment, wo er migriert wird, mal eben schnell sein DFS-Root-Target anlegen für sein Home und für sein Profile. Also Kleinigkeiten, ne? Und der Skriptpfad musste natürlich dann auch noch angepasst werden. Was wir also gemacht haben, wir haben für die User-Migration Vorbereitungen getroffen. Vorbereitungen, die dahingehend sind, dass wir ein Config-File geschrieben haben. Ein Config-File, das enthält, wie denn migriert werden soll. Zum Beispiel, das ist der alte Servername, das ist der neue Servername, das ist der DFS-Pfad, den du benutzen sollst. Das sind die ganzen Parameter, die für dich, für deine Lokation gerade wichtig sind. Dann mit einem weiteren Schritt, das Log-Off der User, das war hauptsächlich ein organisatorischer Schritt, erzwungen. Und mit dem Quest Migration Manager dann die entsprechende UU ausgesucht. Und während man die aussucht, kann man sagen, und jetzt gib mir mal einen Dump davon, von dieser UU, die ich gerade ausgesucht habe. Diesen Dump haben wir uns genommen, mit einem klitzekleinen Zusatzskript, dann in eine Steuerungsdatei umgewandelt und haben dann entsprechend im Quest Migration Manager den Schritt 2 abgeschlossen. Diese Steuerungsdatei, dieses Control-File, ist das What? Wer musste migriert werden? Da konnte man doch mal drüber gucken, aber letztendlich war es dann, okay, ich weiß jetzt, wie ich migrieren soll über das Config-File. Jetzt weiß ich, what, wen ich migrieren soll. Die beiden bündle ich jetzt zusammen. Und während ich dieses Skript laufen lasse zur endgültigen Migration der User, werden diese vorhin genannten Attribute unter anderem geflippt, dass halt der neue User-Account aktiv geschaltet werden kann. Zu guter Letzt natürlich Log-on-Users, Validate, Check-Logs, die ganze Arie, weil wenn da ein Bulk-Skript durchläuft und wenn ich sage Bulk-Skript, dann reden wir davon, dass natürlich ein User migriert werden kann, 10, 50 User. In der Spitze hatten wir eine Niederlassung, die an einem Tag 1000 User durchgeblasen hat. Und das Skript hat es auch locker weggesteckt. Also vom Scale her war das wirklich von 1 to N aufgebaut. Das ist es. Mehr braucht ihr nicht. Ach nee, Entschuldigung, das war ein bisschen mehr. Was hat uns geholfen? Was hat uns geholfen bei der PowerShell? Wir reden natürlich von der PowerShell 3.0 aufwärts. An einigen Stellen hatten wir schon die 4.0 drin. Ich habe jetzt hier mal den Param-Sektor der entsprechenden Skripte rauskopiert, die für uns wichtig sind. Die PowerShell bietet uns seit der 3.0 mit dem Commandlet-Binding richtig viele gute Möglichkeiten. Und damit fängt es natürlich an, dass man das nicht selber rausprogrammieren muss, dass man den ganzen Krempel nicht neu erfinden muss und solche standardisierten Blöcke entsprechend verwendet. Und was man zum Beispiel ganz gerne übersetzt, ihr seht hier die Help-URI, wo ist sie denn? Da oben ist sie, da ist die Help-URI. Ne? Anfängerfehler, ich sage, ja, Help-URI, oh, wir haben keine lokale Hilfe, aber Help-URI will ich irgendwas drin haben. Ich überlege mir später mal, was denn da entsprechend reinkommen soll. Und dann macht man einfach nur mal einen leeren Pfad, einen leeren String, Entschuldigung, keinen Pfad, und lässt den Pfad raus. Bumm, steht das Skript, weil Help-URI braucht einen gültigen Pfad, der dort eingetragen ist. Ein leerer String reicht nicht, so ein Nugget, ne? Okay, machen wir halt irgendwas da rein, was uns entsprechend hilft. Confirm Impact gehört auch entsprechend mit rein, damit man dann mit den entsprechenden Leveln arbeiten kann, wenn man denn die Severity dann hochheben will. Und dann seht ihr einen etwas größeren Param-Sektor. Ein Param-Sektor, der den entsprechenden Parameter benennt und ihr seht QMM Export Source. Das heißt, diese drei Parameter, wir haben den QMM Export, Parameter Nummer 1, wir haben die Division Nummer 2 und wir haben das Control-File Nummer 3. Das sind unsere drei Parameter, die gehören zu dem einen Parameter-Set. Das heißt, wenn ich mit dem QMM-Export anfange, wenn ich also PowerShell aufrufe, dieses Skript eingebe, minus QMM-Export, dann erwartet er zu den beiden anderen auch noch was. Ich habe dann aber kein viertes, was ich dann entsprechend eingeben muss. Ihr seht dann jetzt solche Geschichten wie Validate Script. Das heißt, ich gucke nach, ob denn überhaupt mein Pfeil, das ich brauche, an der Stelle liegt, ob ich dann entsprechend mit diesem Pfeil arbeiten kann. Das kann ich natürlich selber in der Funktion machen, aber warum? Da steht Validate mir den entsprechenden Pfad, überprüfe mir den und demzufolge brauche ich gar nichts machen. Ich muss natürlich auch überprüfen, ob ich den Parameter überhaupt mit dem Wert übergeben bekomme. Weil wenn da 0 drin steht, dann muss ich darauf reagieren und sagen, hallo, du musst hier was reinpacken. Du kannst nicht einfach den Parameter aufrufen und mich dann hinterher, das ist so wie Bier bestellen und nicht kriegen, ne? Für diejenigen, die Bier trinken. Und so weiter und so weiter. Das heißt, wiederholt sich entsprechend. Man kann auch mal mit einem Alias arbeiten, wenn man mit vorherigen Versionen von dem Skript gearbeitet hat, dass man sagt, okay, ich will jetzt hier nicht mehr Control-File drinstehen haben, sondern Target-File und so weiter. Dann kann man die Parameter ein bisschen verändern. Okay? Das heißt, nutzt die Kraft der PowerShell an der Stelle, anstatt selber in eurem Skript dafür zu sorgen, dass dieser Zustand erstellt wird, der hier oben mit einer Zeile erzeugt wird. Das ist Nugget Nummer 2. Ansonsten, wie baue ich so ein Skript eigentlich grundsätzlich auf? So dieses Create-Control-File aus der Migration, wie baue ich so ein Skript auf? Einige gehen her und sagen, oh, ich fange dann einfach mal an. Ja? Ein paar Funktionen vielleicht noch oben rein, unten kommt dann die Logik rein. Kann man so machen, geht aber vielleicht noch besser. Ja? Der eine oder andere kennt diese Geschichte vielleicht. Begin, Process, End. Wo kennt man das her? Kennt das einer? Schon mal gehört? Ja, was macht? Pipeline meinte ich jetzt nicht zwingenderweise, aber... Nein? Functions, ja, da gibt es das entsprechend auch. Es gibt ein paar Commandlets, die genau so aufgebaut sind, dass man einen Begin-Block hat, einen Process-Block hat und einen End-Block hat. Und der Begin-Block initiiert mir meine ganze Suppe, die ich entsprechend brauche. Und das erste Objekt, was da reinläuft in diese Funktion, initialisiert mir den ganzen Haufen, den ich von da aus brauche und läuft danach durch den Process-Block, dieses erste Objekt. Und dann geht das mit den weiteren Objekten durch den Process-Block durch und das letzte Objekt, was ankommt, geht auch durch den Process-Block, aber geht auch durch den Ende-Block durch und den kann ich dann benutzen, um aufzuräumen, um einen letzten Eintrag am Log anzutragen und so weiter. Also Begin, Process, End sind gängige Strukturen, die wir bei dem einen oder anderen Commandlet finden und ich kann nur empfehlen, wenn ihr zum Beispiel mit COM-Objekten arbeiten müsst in eurem Code, um zum Beispiel Office zu automatisieren, dann macht sowas bitte im Begin-Block, damit man das einmal instanziert hat und verwendet den ganzen Krempel dann im Process Block, um es ganz am Ende im Endblock natürlich dann langsam zurückzubauen. Das ist Standard Programmierlogik und Technik, also nichts Neues eigentlich, aber man findet halt häufig beim Skripten nicht den Hintergrund, dann heißt es, warum habe ich denn jetzt hier so viel Arbeitsspeicher verbraucht und warum dauert das Skript entsprechend so lange? Das wären mögliche Ansätze, um euer Skript optimaler laufen zu lassen. Davon abgesehen, dass wenn ich das jedes Mal instanziere und dann verarbeite und wieder kaputt mache, das ist zeitlich einfach unerquicklich. Okay, Jalousien. Wir reden mal über ein paar Einzelschritte, die man in so einem Param-Block unterbringen kann. Und der erste Block ist das da. Wir haben ein Parameter-Set-Name und der heißt File. Und wir haben einen weiteren Parameter-Set-Name, User. In dem gleichen Eintrag, Config-File-Name. Vorhin auf dem anderen Ding habe ich es simplifiziert dargestellt. Jetzt habe ich das zwei Einträge auf einmal drin. Und der Hintergrund ist ganz einfach. Das ist meine rudimentäre persönliche Arbeitsabneigung. Ich will einfach dieses Parameterchen nicht mehrfach definieren. Warum soll ich das mehrfach definieren, wenn ich es einmal definieren kann und sagen, ach und der Parameter, der gefällt mir so gut, den möchte ich in dem Parameterset verwenden und in dem Parameterset und in dem bitteschön auch noch. Natürlich macht mein Skript dann ein bisschen, ist ein bisschen größer. Aber warum sollte ich Parameter, die identisch sind, in Parametersets verwendet werden, warum sollte ich die erneut definieren? So macht man das, indem man da oben Parameterset den ersten und den zweiten reinschreibt. Und dann kann man hier validate und null.empty, validate script und so weiter mit reinnehmen. Also das ist aus dem Live-Code vom Kunden entsprechend rausgenommen. Das ist jetzt kein Fake extra für heute, es ist ein bisschen größer und ein paar Sachen sind abgeschnitten, aber das ist aus dem Live-Code vom Kunden. Der andere Parameterset File. Das heißt, wenn ich oben anfange mit dem Config-File nehmen, dann weiß mein Skript noch nicht, will ich jetzt den gesamten Parametersatz vom User oder will ich den Parametersatz vom File aufrufen. User war dann entsprechend, ich will einen einzelnen User migrieren. Ja? Und File war, ich übergebe einen File und da stehen ganz viele User drin. Das ist dieses One-to-Many-Thema, was ich schon mal angesprochen habe. Und hier, in dem Moment, wo ich Migration-File-Name angebe, weiß automatisch mein Skript, hey, der will ja nur File machen, der will Bulk-Operation machen hier. Und da oben war eigentlich nicht User gemeint, sondern File. Demzufolge bietet er mir jetzt hier für die Gültigkeit den Parameter Migration-User gar nicht mehr an. Ich kann ihn zwar tippen, aber es führt dazu, dass bei der Ausführung meines Skripts ein Fehler entsteht. Wenn ich einfach nur mit Minus und dann entsprechend mit Tab-Completion arbeite in der ISE, werden mir nur noch die Parameter angezeigt, die für diesen Parameterset gültig sind. Und dann habe ich automatisch von den vielleicht 7 oder 8 Parametern, die für dieses Skript möglich sind, eine Reduktion auf meine 3 oder 4, die ich gerade für diesen spezialisierten Aufruf nur benötige. Copy Data. No Home. No Profile. Mailbox-User. Das sind zusätzliche Parameter in der Switch-Variante, die dadurch, dass sie angegeben sind, wirken. Ihr kennt das vielleicht von verschiedenen anderen Geschichten aus den PowerShell-Commandlets selber. Die wirken ja dadurch, dass sie einfach da sind. Und hier war es einfach die Aussage, von dem User will ich jetzt allerdings die Daten nicht nochmal ein letztes Mal kopieren. Und übrigens, ein Home Directory will ich auch nicht mehr kopieren. Aber manchmal gibt es das auch genau andersrum. Oder das ist ein Mailbox-User, der hat das oder so nicht. Demzufolge gebe ich nur noch Mailbox-User an und das ist implizit No Home und No Data. Und so kann man solche Sachen strukturieren und muss natürlich dann hinterher in dem prozeduralen Ablauf seines Skriptes dafür sorgen, dass das dann richtig schön durchläuft. Apropos prozeduraler Ablauf. Es ist auch für einen IT-Pro keine Schande, sich mal ein Flussdiagramm zu machen, so richtig so einfache Kästchen, shit happens here, nächster Strich Kästchen, magic happens here, nächstes Kästchen, bumm und so weiter. Das ist keine Schande und hilft vor allem, in Zusammenarbeit mit dem Kunden sicherzustellen, dass das, was passieren soll, auch wirklich programmatisch umgesetzt wird. Und hat mir an der einen oder anderen Stelle auch den Bürzel gerettet, als es dann darum ging zu sagen, das wollte ich aber ganz anders. Ich habe mir den Zettel rausgenommen und gesagt, warum hast du es mir da nicht gesagt, mein lieber Kunde? Ja? Er hat habe ich vergessen. Sag ich, wunderbar, aber dann wundere dich jetzt nicht über die Aufwände, die ich jetzt nochmal machen muss, um das dann auch noch reinzubringen, dein Löckchen, was du jetzt hier gerade mir genannt hast. Also insofern ist es auch ein Teil der Projektdokumentation, und das dann nachher schön in der PowerPoint, in der Visio zu haben. Hauptsache, man hat es noch, um es entsprechend benutzen zu können. Sorry, lessons learned. Ne? Man will sich ja nicht hauen lassen für das, was man nicht gemacht hat. Okay, dann habe ich vorhin über wann mache ich was, wann lade ich welche Funktion gesprochen. Bei dem Kunden war das jetzt so, dass wir gesagt haben, weißt du was, pack die ganzen Funktionen, die du hinterher benutzen willst, pack die mal in den Process-Block rein. Kann man machen, wir gucken uns mal die Performance an. Performance war okay, aber was man eventuell hätte machen können, man hätte es auch entsprechend in den Beginn-Block reinpacken können, weil das da stehen sollte. Genau, gut. Und ihr seht an der Nomenklatur, ich bin ein absoluter Verfechter unserer Verb-Noun-Nomenklatur. Ich mache das ja schon 3 Tage und es hat definitiv mehr Vorteil, wenn man auch bei seinen eigenen Funktionen diese Nomenklatur verwendet, damit man sich hinterher wieder genau daran erinnern kann, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Alleine schon der Name der Funktion, da will ich das Attribut Workstation modifizieren. Sehr hilfreich, also für mich speziell. Ich bin ja schon 3 Tage älter, manchmal vergesse ich auch was. Okay, das war so ein bisschen mal ein Schnellflug durch die entsprechende Migration beim Client und beim User. Jetzt gucken wir uns nochmal Cross-Domain-AD-Object-Handling. Ich habe gesagt, wir haben aus entsprechenden 15 Domänen in eine zusammengeschmissen. Habe ich auch erwähnt, dass das eine 2003er-Quelldomäne war? Und dass die 2003er-Quelldomänen ein bisschen anders anzusprechen sind als eine 2008-R2-Aufwärtsdomäne? Weil wenn man heute mal anfängt zu suchen, ich muss irgendwas mit der Domäne machen, was findet man? Get AD User, Get AD Domain und Commandlets, super, finde ich super toll und sehr, sehr effizient. Nur, wenn man sich den anderen Baum anguckt, die 2003er, dann muss man dann doch mal nochmal auf die Ebene zurück. Ich mache mal ganz bisschen, hier hole ich mal so ein bisschen einen Kontext und hier mache ich ein LDAP-Binding und hier kriege ich ein Search-Objekt zurück, das muss ich dann in ein AD-Objekt umwandeln und so weiter und so fort. Ganz vorne habe ich mal geschrieben, expect the unexpected. Das gehört dann entsprechend mit dazu, dass man eben keinen Active Directory Gateway Service hat, mit dem man mit der alten Domäne reden kann. Also auch da mal alte Know-how-Elemente, Qualität VBS, weil wenn man sich so ein Code von 2003 anguckt, PowerShell-mäßig, da sind sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zu den VBS-Codes, die man gegen AD hat laufen lassen. Und insofern, get new domain user, das ist super, das ist eine eigene Funktion. Ich sage, gib mir mal den domain user, ich will auch entsprechend gemäß Name was haben und gib mir bitte die folgenden Properties von dem User zurück. Das ist clean, das ist super, das ist sleek. Ja? Kann man super mitarbeiten und packt das Ganze in ein Objekt $newUser rein. Friede, Freude, Eierkuchen. Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, oder? Ein Tipp hier unten, Global SAM-Account-Name. Ich habe vorhin gesagt, ich bin so rudimentär ein wenig arbeitsscheu. Das heißt, meine Variablen sind sehr, sehr häufig, die ich überall wiederverwende, auf Global-Level definiert. Da kann man wunderbare philosophische Streits drüber führen. Ich muss den Skript abliefern und wollte keine Philosophiegespräche führen. Insofern sage ich, komm, mach Global, vergiss es, es funktioniert, bringt keinen entsprechenden Nebeneffekt. Also hol dir die Identity aus der entsprechenden Umgebungsvariable rein. Diese Umgebungsvariable war entweder der User aus dem entsprechenden, hol mir mal das Config-File, oder es war eben der direkt angegebene User, den ich in den Parameter reingesteuert habe. Und zu guter Letzt natürlich, schreib in das Log rein, wenn du irgendwas gefunden hast. GetOldDomainUser sieht dann schon ein bisschen anders aus. Ne? Ich brauche erstmal einen Filter, den ich mir definieren muss. Ich brauche einen entsprechenden Switch, weil ich ja zwischen verschiedensten Domänen hinterher springe. Ich hole mir aus dem neuen Domain-User, aus dessen DN, hole ich mir einen entsprechenden Eintrag raus und benutze den als Filter für den alten User, weil ich habe ja synchronisierte User. Das heißt, ich habe hier auch identische Namen, die ich dann verwenden kann. Und wenn das true ist, dann gehe entsprechend weiter, mache den LDAP-String, den ich entsprechend brauche, binde den entsprechenden LDAP-String mit ADSI und so weiter und so fort. Das ist uraltes Handwerk, aber hier ist es dann teilweise wieder notwendig. Hier geht es dann entsprechend weiter, machen einen Searcher, der entsprechend die Klasse User mit dem SAM-Account-Name aus dem Filter von vorhin sich abholt. Search Root setzt das fest auf die Domain, die wir vorhin festgelegt haben, weil wir wissen ja, der Distinguished Name, den gibt es ja entsprechend. Dann sucht ihr die entsprechenden User und ihr seht hier, ich habe ein Find All benutzt. Weil im schlimmsten aller Fälle haben wir eine Fehlkonfiguration und wir kriegen mehrere Objekte zurück. Das heißt, die drei Pünktchen, die habe ich euch erspart. Da ist nämlich dann Multi-Object-Handling drin. Wenn du mehr als einen kriegst, dann prompte den User und sag, huch, ich habe was gefunden, wie soll ich denn damit umgehen? Also sehr, sehr elaborativ an der Stelle, bis dass man genau sagt, jetzt habe ich das User-Objekt. Entschuldigung, nö, habe ich nicht, weil ich habe ein Searcher-Object. Weil die ganze Arie vorne und was ich daraus zurückkriege, ist ein Searcher-Object, mehr nicht. Und das muss ich dann nehmen und ein AD-Bind auf dieses Objekt machen, um dann ein AD-Objekt daraus zu machen. Sonst kann ich nämlich mit den Attributen nicht arbeiten. Und dann habe ich am Ende irgendwann mal Global Old Domain User, das ist mein AD-User und dann kann ich auch schön brav ins Log wegschreiben, hey, ich habe ihn. Und dann habe ich erst den Zustand, ich habe meine beiden Objekte, alter und neuer User. Dann kann ich erst anfangen mit der Migration. Und eine Migration, hier jetzt am Beispiel User Workstations, geht entsprechend los, da seht ihr hier, My Dummy Computer Name. Wir haben einen etwas anderen Begriff genommen, der war dann ein bisschen komplizierter und auch ein bisschen länger. Bei der ganzen Geschichte ist nur, ja, wenn denn auf dem Attribut schon was draufsteht, weil der User sich speziell nur an drei Arbeitsrechnern anmelden soll, was machen wir denn dann? Überschreiben wir das? Und wie sieht es dann mit der Weiterführung der ganzen Geschichte aus? Oder schreiben wir das dann dazu, hin und her? Also da waren ein paar Tricks notwendig, um das entsprechend hinzukriegen. Und es musste natürlich auch über Kreuz eingetragen werden. Das heißt, je nachdem, welchen Zustand ich habe, vor der Migration und nach der Migration, musste das übertragen werden, damit er sich dann mit dem neuen User-Objekt anmelden kann. Und das ist letztendlich eine Art, wie man es entsprechend machen kann. Hier haben wir zum Beispiel Multiple Deny. Wenn der Eintrag mehrfach reingekommen ist, wenn ich das Skript mehrfach laufen lassen will, will ich ja nicht, dass der Eintrag dann 10-mal da drin steht. Funktioniert, ist überhaupt kein Thema, aber an der Stelle mache ich das entsprechend sauber, indem ich ihn komplett einmal rausschmeiße mit dem minus replace. Hätte auch String-Methode .replace nehmen können, aber das funktioniert genauso. Dann die gute alte put und setInfo, VBS lässt grüßen, obwohl wir PowerShell haben. Zusätzlich hier unten haben wir nochmal beim neuen User den ganzen Krempel zu machen. Hier kann ich dann einfach ein ZAD User, Log on Workstations, Workstations machen. Eine Zeile, fertig bin ich mit der ganzen Geschichte. Und das Ganze mit den anderen Attributen auch noch. Dann sind wir durch und der User kann dann sich friedlich, fröhlich mit seinem neuen User-Account an der neuen Domäne anmelden. So denn seine Workstation entsprechend den Anmeldestring umgetragen bekommen hat. Bisher haben wir also Sorge getragen für den Client. Wir haben Sorge getragen für den User. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen ums Filesystem kümmern und das machen wir jetzt. Inklusive DFSN übrigens. Und wir haben teilweise vereinzelt alleinstehende DFS-Routes gefunden. Das ist auch ganz lustig, wenn man dann hinterher während der Migration drauf kommt, dass dieser eine Standort gerade mal noch einen DFSN-Server hat und beim User dieser Pfad auch noch mit dessen Rechnernamen eingetragen ist, dann können nämlich die beiden DFS-Geschichten nicht miteinander reden. Dann sagt er dann auch, das DFS auf einmal, das ist ein unvertrauter DFS-Namensraum. Du guckst da rein, das ist doch ein Server-Pfad, das ist doch ein Server. Ah, das ist ein DFS-Server-Pfad. Also an der Stelle, know your environment, kann ich da nur sagen. Holt euch die Informationen raus, wenn ihr DFS einführt. Wo gibt es denn überhaupt alleinstehende DFS-Server? Die ganzen Root-Server, 400 Server sind entsprechend reinzutragen gewesen. Wir reden hier an der Stelle, dass wir 36 Routes drin haben, a 400 Root-Server, die komplett bereitgestellt werden mussten. Remove Root-Server vom Namespace. Ab und zu ist es dann auch mal während der Installation passiert, dass so ein Server fertig war und dann fing man an mit der Migration und auf einmal macht die Hardware gluck und ist weg. Kompletter Ausfall. In dem Moment ist er doch aber überall schon in DFSN eingetragen. Der muss erstmal wieder ausgetragen werden. Und das Austragen muss mit den DFS-Commandlets passieren oder eben in der, im Management-Interface. Kann man sich dann aussuchen bei 400, wie man denn da entsprechend vorgehen will. Dann gilt es noch, die DFS-Links mit dem entsprechenden Zielfolder einzutragen, mit einem Share aus der entsprechenden Niederlassung, aus der entsprechenden Abteilung gegebenenfalls. Und zu guter Letzt muss man noch darüber nachdenken, Moment, da wird der Server unten drunter ausgetauscht. Selbst wenn der User wieder zurückmigriert wird, muss ja dieser entsprechende Eintrag auch beim alten User drin sein und nicht nur beim neuen User. Und die Daten müssen auch immer schön top aktuell auf den neuen Pfad rüber kopiert werden. Das gehört dann in den Client-Anteil mit rein, in das Client-Migrationsteil, weil im letzten Moment dann die Daten nochmal synchronisiert werden müssen, um den User dann umzuschalten, um sicherzustellen, dass nichts von seinen persönlichen Daten, die im letzten Moment natürlich erzeugt werden, ist ja sonst langweilig, mit auf die neue Anmeldung draufkommen. Okay, Caveats, Console versus Commandlet. Ne? Die Frage stellt sich mir gar nicht. Ich gehe nicht in die Konsole rein bei 400 Einträgen oder wenn es in einen Root reingeht und ich habe da 40 Namespace-Server drinstehen, Entschuldigung, habe 40 Einträge und da gucke ich in einen der Namespaces rein und da stehen da 400 Server drin. Und das macht, nee, das macht man nicht. Ne? Also da geht man dann wirklich her und sagt so, bitte mal voll automatisieren und schmeiß mir diesen einzelnen Server explizit raus aus allen Roots, die dir bekannt sind. Und trotzdem gab es Situationen, wo man sagte, oh meine Güte, Jungs, hättet ihr das mal bitte so machen können, wie das das User-Interface macht. Weil, was passiert, wenn man hergeht und mit den DFS-Commandlets so ein Ding anlegt? So ein Link und so ein Target. Es wird angelegt. Toll. Aber es gibt keinen Share dazu. Wenn ich das in der MMC mache, kriege ich meinen Share erzeugt, ich kann sogar den Ordner erzeugen und dann wird das Zeug on top draufgepackt. Wir haben dann mal nachgefragt und gesagt, könnten wir das nicht noch? Nö, wieso? Du hast doch mit Server 2012 R2 deine Möglichkeit, SMB-Shares zu erzeugen mit dem entsprechenden Commandlet. Sag ich, danke, habe ich aber noch nicht. Noch nicht heißt, meine Server, die ich da draußen hatte, waren jetzt erst 2008 R2. Infolge konnte ich nicht mal eben schnell ein SMB 3.0-Share da hochfahren, ne, und die Commandlets davon benutzen. Demzufolge eine größere Aktion mit selber geschrieben, wie mache ich denn meinen Share dann entsprechend da rein. Invoke Command, auf den Rechner losgehen, Short Name und den Skriptblock, gib mir meine Shares, sieh zu, dass der Share, den ich brauche, nicht mehr da ist. Wenn er da ist, kill ihn, ansonsten leg ihn neu an und wenn der Share dann da ist, dann packt das DFS-Target dann entsprechend drauf. Ich habe davon geredet, expect the unexpected. Das ist so ein Ding. Bringt das in einen kontrollierten Zustand. Erwartet nicht, dass alles schon für euch vorgeknabbert ist, sondern seht zu, dass der entsprechende Zustand von Schritt 1 bis Schritt N von euch erzeugt wird. Und lockt das Ganze und schreibt das dann entsprechend weg, was ihr gemacht habt. In der User-Consumable-Form, wie wir immer schön sagen. So, Remove-Root-Server. Habe ich ja vorhin gesagt, ne? Wenn ich da so mehrere habe, dann will man die eventuell rausschmeißen. Es gibt auch ein nettes Commandlet dafür. Jo. Was kann passieren? Der Server kann online sein, ich will ihn rausschmeißen. Der Server kann offline sein, ich will ihn rausschmeißen. Demzufolge muss ich darauf achten, wie ich denn entsprechend reingehe. Und ich darf euer gewährtes Augenmerk mal auf diesen kleinen Parameter legen, Switch legen, wenn ich den dann entsprechend verwende. Weil das Cleanup wird gebraucht, wenn der Server offline ist. So einer der von der Kategorie komplett weg und funktioniert nicht mehr. Das heißt, auch hier expect the unexpected. Du weißt nicht, warum draußen der Server gerade nicht mehr als DFSN-Server funktioniert. Du weißt nur, er funktioniert nicht mehr. Und demzufolge, wenn ich ihn aufräume, ist das ein möglicher Weg, wie man ihn schön glatt rauskriegt, um ihn dann natürlich im zweiten Schritt wieder hineinzunehmen. Okay? Also Cleanup entsprechend mit reinbringen. Habe ich bisher nicht sehr stark ausgeführt, aber gehört in die Westentasche, in das Toolkit, in die Werkzeugbox von jedem IT-Administrator beziehungsweise von jedem, der solche Sachen macht, wie ich hier gerade von erzähle, Try-Catch. Wer benutzt Try-Catch? Wer weiß, was es wirklich macht? Aha, okay. Andere Frage. Test-Path. Kann ich das in einem Try-Catch verwenden und bringt mir das gewünschte Ergebnis? Wer ist für Ja? Das bringt mir das gewünschte Ergebnis und Try-Catch springt mir in die Catch, wenn der Pfad nicht da ist. Macht es? Macht es nicht, ne? Test-Path ist so ein typischer Kandidat, der sagt, der Pfad ist da, true, der Pfad ist nicht da, false, aber das Commandlet hat immer funktioniert. Demzufolge wird er immer schön im Try bleiben. Aber was man vielleicht meinte mit so einem Ansatz, Catch hier, ich will aufgefangen werden, wenn der Pfad nicht da ist. Also das wäre so ein typischer Fall, wo man Try-Catch nicht anwenden kann, weil es einfach nicht zum gewünschten Effekt führt. Okay? Demzufolge muss ich hier also entsprechend gucken, was ich denn eigentlich mit dem Commandlet erzielen will und was mir das Commandlet wirklich zurückgibt. Das bedeutet Debugging, ISE, F8 oder ansonsten euer Lieblingstool, mal ein bisschen Sachen ausführen oder entsprechend mit F11 stepweise, F9 den entsprechenden Breakpoint setzen und sagen bis dahin und dann mache ich mit F11 weiter. Ich liebe die ISE und bei solchen Projekten hilft sie einem ungemein. So, dann reden wir noch mal ein bisschen über DFSN. Link, Folder, Target. Link, Folder, Target, wisst ihr ja, DFS, da gibt es dann irgendwann mal so einen Ordner, der hinter einem Ziel ist. Wenn man den also im Pfad angibt, dann kommt man eigentlich zu diesem eigentlichen Ziel. Und manchmal hat man die Situation, oh, das ist der alte Pfad, jetzt muss ich den mal eben austauschen gegen den neuen Pfad. Das ist das, was Human Brain sagt. Ja? Und das Commandlet ist nicht Human Brain. Ja? Das heißt, was muss man machen? Man muss mal einfach löschen und wieder neu reinschreiben. Aber DFSN ist schlau. Der sagt, oh, das Ding gibt es nicht mehr, ist der ganze Ast weg. Also muss man hier entsprechend dafür sorgen, dass man zuerst das neue Target hinzufügt, in einem bestimmten Zustand, nämlich als deaktiviert vielleicht, dann überprüfen, ob das Target auch wirklich da ist. Auch da kann es ein bisschen dauern, bis das mal weggeschrieben ist. Und erst wenn der Zustand erreicht ist, dass ich da ein True zurückbekomme, beziehungsweise beim Try entsprechend alles funktioniert, dann kann ich das alte Ziel entfernen und dann kann ich auch entsprechend das Target wieder auf Activated schalten. Also deshalb auch das Bild da oben, der hat das mal vorgemacht, wie man wunderbar ersetzt, aber PowerShell hat den Film, glaube ich, nicht gesehen. Okay, so sieht so ein Skript dann entsprechend aus. New DFSN Folder Target, man holt sich dann den ganzen Krempel also entsprechend rein, aber im Try-Catch Error Action Stop. Böse gelernt die Lesson in, ich weiß gar nicht, wie lange ist das schon her? Fünf, sechs Jahre ist das her. Wann wurde Try-Catch eingeführt? Auch schon wieder ein halbes Jahrhundert her, ne? Und dann reingelaufen, Commandlets da reingetippt und dann eben am Ende des Commandlets im Try-Block nicht Error Action Stop reingegeben. Und das bedeutete natürlich, ja gut, ich mache dann einfach mal weiter in dem Try-Block und kommt dann irgendwie ein komisches Ergebnis raus. Das heißt, wenn ihr Try-Catch macht, erstens, macht nur eine Aktion da drin, in dem Block. Wenn es auch bedeutet, dass ihr 17 mal try catch macht, wenn ihr 17 Commandlets verwendet, aber packt nicht zu viel in den Try-Block hinein, damit ihr dann individuell auf den Zustand reagieren könnt. Manchmal packt man auch ein bisschen mehr rein, so wie das Logging zum Beispiel, wie jetzt hier wir das gerne gemacht haben. Aber seht zu, dass halt Error Action Stop mit da dran steht, um dann diesen Zustand genau getriggert zu kriegen. Und Test Path, wie vorhin gesagt, ist kein idealer Kandidat für sowas. Und ich setze mir halt dann hier oben entsprechende Variable. Dann sage ich, okay, aufgefangen. Und dann, wenn hier unten, wenn das nicht true ist, dann mache ich den nächsten Schritt. Aber da seht ihr auch schon wieder, Try Catch. Ich versuche das neu zu erstellen und wenn das nicht klappt, gibt es einen Fehlerzustand. Den muss ich auffangen und dann entsprechend weiter verarbeiten. Sieht das aus wie Programmieren mittlerweile? Schon, ne? So ein bisschen. Dann gucken wir jetzt mal zur Königsdisziplin und wir bewegen uns so langsam in Richtung der vollen Stunde. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Minuten Aufmerksamkeit. Mail Attributes and Distribution Groups. Manage Distribution Lists while Migrating Users. Ich habe was von bewegliche Ziele mal gesagt, ne? Bewegliche Ziele. QMM ist cool, ne? Der schiebt und macht und tut und hast du gesehen. Super, ne? Da brauchst du nur einen Knopf drücken und das Ding ist drüben. Was ist allerdings, wenn die Mitglieder der Gruppe aus anderen Domänen stammen? Oder wenn derjenige, wir haben ja von delegierter Administration und Migration gesprochen, wenn derjenige, der in der einen Domäne drinsteckt und gerade sagt, oh, ich mache hier irgendwas, gar keine Rechte in der anderen Verteilerliste, in der anderen Domäne hat. Gibt es solche Zustände? Sehr theoretisch, oder? Na gut, also folgender Zustand. Hier unten, da an der Stelle, habe ich hier meinen Delinquenten und der ist Mitglied in diesen Verteilerlisten. Zufälligerweise ist er da auch noch Mitglied, da auch noch Mitglied. Und hier diese leicht angegrauten Herren, das bin nicht ich, sondern das sind die geklonten User, die dort schon entsprechend existieren, die haben noch keine Mail-Attribute. Ja? Die sind einfach schon mal vorbereitet, also vor der Migration, der entsprechende Cut-Over-Schritt. Und dann geht es entsprechend weiter, dass das der aktive User werden soll. Der wird hier entsprechend mit in die Verteilerlisten reingepackt, die dann natürlich auch zentral vorliegen müssen. Zusätzlich muss sichergestellt werden, dass der neue User da drin ist. Der alte verbleibt dort sicherheitshalber, wenn man nämlich zurückmigrieren will. Und das Gleiche passiert selbstverständlich in den anderen Domänen auch. Das ist der Zielzustand, den man haben will. Aber wie kriegt man den jetzt entsprechend hin? Nun, wir haben uns Folgendes überlegt. Wir gehen jetzt her, und ich habe euch ja dieses dieses User-Migrationsskript genannt. Eine dieser Unterfunktionen geht her und holt von dem User aus der alten Domäne das Member-of-Attribut. Schreibt das in eine Datei rein. Achtung, es ist ganz interessant, diese Datei erst lokal zu erzeugen, weil was schreiben wir da rein? Erstens ist das eine Datei mit dem SAM-Account-Namen des Benutzers. Dann nehme ich das ganze Member-of-Feld und da sind dann die X500-Namen der Gruppen, stehen dann entsprechend drin. Ne? Das schreibe ich erst lokal weg, das File, und packe das dann auf einen Netzwerkshare. Ein Netzwerkshare auf einem Server, wo ein PowerShell-Skript einen File-System-Watcher macht. Und dann kommt dieses fertige File da an und der sagt, oh, ich habe Post. Und schnappt sich diese Datei, macht die auf und sieht, ah, das ist der User, weil Dateiname und oh, der ist Mitglied in folgenden Gruppen. Oder soll Mitglied in folgenden Gruppen werden. Selbstverständlich läuft dieses Skript mit einem Enterprise-Admin-Account, damit er dann hergehen kann und sagen, okay, Member of, pub, packe ich rein. Member of, oh, das sind alte Gruppen in der alten Domäne. Zack, zack, packe ich da entsprechend hinein. Und auf die Art und Weise habe ich vermieden, dass ich demjenigen, der das Skript zur Migration hier unten laufen lässt, weil er nur seine User da hineinbringen will, dass der Enterprise-Admin-Rechte braucht, weil seine Verteilerlisten sonst nicht gepflegt werden. Und so ein File-System-Watcher ist Standard.net, gibt mittlerweile PowerShell-Skripte wie Sand am Meer, wie solche Sachen funktionieren. Wenn er die nicht findet, pingt mich entsprechend an, dann helfe ich euch, diese entsprechende Quelle nochmal wiederzufinden. Also, Member-of rausschreiben, als Datei wegschreiben und dann mit einem PowerShell-Skript mit Elevated Rights entsprechend dafür sorgen, dass es auf der anderen Seite ankommt. Zu guter Letzt, ich glaube, ich liege ganz gut in der Zeit, 5 Minütchen ungefähr habe ich noch, ne? Machen wir noch ein bisschen Logging und Error Handling. Ihr habt schon die eine oder andere Stelle gesehen. Jetzt möchte ich mal da auch den Deckel ein bisschen lüften. Dokumenten. Jeden Schritt, den ich mache, aufschreiben. Was das Skript tut, ein Excessive Logging entsprechend. Dabei muss man unterscheiden, wer ist der Konsument dieses Logs, zu welchem Zeitpunkt. Weil teilweise möchte ich Machine Readable haben, ich möchte es automatisiert auswerten. Manchmal möchte ich allerdings auch dem Migrationsadministrator oder dem Migrationsoperator einfach einen Textfile zur Hand geben und sagen, der User erfolgreich, oh, der konnte nicht Mitglied in folgender Gruppe werden und so weiter und so fort. Oder der Client XYZ konnte nicht migriert werden. Einfach plain readable. Und im Hintergrund habe ich dann ein großes Logfile, wo drin steht, ah, der konnte nicht migriert werden, weil mein Service-Account gar keine Rechte auf dem Client hatte. Und solche Scherze. Also, deshalb müsst ihr euch entscheiden, Screen-Output, das ist eine Geschichte, grün, oh, orange, da ist irgendwas nicht gelaufen, aber es funktioniert trotzdem einigermaßen und so weiter. Aber im Logfile muss eventuell was anderes drinstehen. Was passiert mit den Logs hinterher? Muss ich die entsprechend einsammeln? Muss ich die entsprechend zentral zur Verfügung stellen? Werden die vernichtet? Verbleiben die in dem einen Department? Oder? Und muss ich in eine Datei reinloggen? Will ich ins Event reinloggen? Will ich auf dem Client ins Event-Log, auf dem Server? Diese Fragen gilt es zu beantworten. Vielleicht will ich auch mehr Sachen davon machen. Und ich bereite mal ein bisschen das Logging vor. Ich hole mir ein Datum und ich muss mich entscheiden, will ich auf Minute oder auf Sekunde genau loggen. Ich brauche einen entsprechenden Pfad über My Invocation, My Command Definition. Vorsicht, das packt man ganz oben an das Skript dran, in keine Unterfunktion, weil sonst macht My Invocation, My Command eben die Unterfunktion und gibt euch nicht den Pfad der Datei, die das Ding hier gerade aufgerufen hat. Dann erzeuge ich mir ein neues Item und überschreibe das im schlimmsten aller Fälle, wenn es denn schon da ist. Meine Entscheidung, das so zu machen. Und ihr habt dieses Write to Log ein paar Mal gesehen. Hier seht ihr jetzt, wie dieses Write to Log aufgebaut ist. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ist dieses Validate Set. Ich weiß nicht, wer benutzt Validate Set oder hat es schon mal aktiv benutzt? Einer. Hier der Vorschlag, nehmt das Ding mal mit auf. Das Validate Set gibt euch die Möglichkeit, wenn ihr irgendwas eintippt, minus Type, wir haben ja hier unten einen das ist ja der Type, mache ich minus Type, Leerzeichen, und dann macht er mir das schöne Dropdown auf, wo drin steht 1, 2, 3, 4 oder Ergebnis mir auf der Kommandozeile mit Tab Completion, gibt er mir dann genau Success, Error, Info, Warning, und das sind genau die Sachen, die er überhaupt zulässt bei dem Typ, und damit brauche ich mir keine Gedanken mehr darüber machen, ob der Endanwender das richtig eingetippt hat oder nicht. Ich gebe ihm gar keine andere Möglichkeit, ich lasse das nur zu mit Validate Set. Also auch hoffentlich eines der Nuggets, was ihr für euch dann übernehmen könnt. Dann habe ich hier ein Switch to Upper. Klar, ich will natürlich überprüfen, dass es immer schön groß geschrieben ist. Und dann kann ich ein Error, ein Success, ein Info, ein Warning. Und bei Error, was soll passieren? Ja, ich weiß, ein Write Host ist nicht unbedingt das ideale Instrument, sondern gut, hier können wir schön die Foreground Color setzen, je nachdem, wie wir es haben wollen. Dann kann ich meine individuellen Warnungen herausgeben, wenn ich denn vorher in Try Catch mit den entsprechenden Auffangen Techniken gearbeitet habe und den Fehler entsprechend wegschreibe. So sieht also ein Write-to-Log von mir aus, was eventuell für euch dann auch eine entsprechende Hilfe sein kann. Und was haben wir hier? Da wäre dann entsprechend, wie ich so einen Aufruf entsprechend hinkriege, Type not found, das ist ja die einfache Anwendung von so einem Try-Catch mit Write-to-Log. Das heißt, ich bin jetzt hier im Schweinsgalopp, hoffentlich für alle interessant und spannend, mit dem eigenen oder anderen Goldkörnchen durch die PowerShell, Lessons und Notes from the Field durchgerannt. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Wir sind durch viele Sachen durchgegangen. Ich bin noch ein paar Minuten für euch da. Danke für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß noch im weiteren Verlauf der Konferenz. Applaus